Man kann sich übrigens da immer mal einen Spaß draus machen. Einfach mal eine Berufsgruppe bei Google eingeben und dann das Wort Mangel dahinter. Man wird in der Regel auf eine ganz spannende Studie eines Branchenverbands kommen und sehen, wie viele 100.000 oder noch mehr Stellen unbesetzt sind und wie groß der Mangel in Zukunft ist. Das kann einem Sorgen machen. Man kann natürlich auch immer alles als eine Chance interpretieren. Sprich, wenn ich jetzt da rein investiere, dass ich die Leute kriege, dann kriegt meine Konkurrenz die in Zukunft vielleicht nicht mehr so einfach.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wie geht es im deutschen Arbeitsmarkt wirklich? Wie leicht oder schwer ist es, an neue Kräfte zu kommen? Reicht die Fluktuation aus? Sollte sie höher oder niedriger sein? Viele spannende Fragen rund um den deutschen Arbeitsmarkt, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Daten helfen da. Und jemand, der viele Daten hat und seit Jahren diese analysiert und sehr gut aufbereitet, ist Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei der StepStone Group. Und mit dem spreche ich jetzt über alles, was unseren Arbeitsmarkt gerade bewegt und Mittelständler wissen müssen. Tobias, ich grüße dich. Hallo.
Ja, Thorsten, guten Morgen. Ich freue mich.
Vielleicht ein Satz nochmal zu deiner Rolle bei The StepStone Group. Ich habe eben schon gesagt, du hast viel mit Daten zu tun. Was heißt das genau?
Ja, bei StepStone schauen wir uns natürlich ganz genau an, wie sich der Arbeitsmarkt und wie sich die Arbeitswelt entwickelt. Ne? Als Jobplattform sitzen wir auf einer ganzen Menge Daten und die werten wir natürlich kontinuierlich aus. Gleichzeitig machen wir auch jede Menge Befragungen. Und meine Aufgabe ist es dann auch unter anderem, diese Ergebnisse unter die Menschen zu bringen, zu erklären, einzuordnen, sodass unsere ganzen Partner und Freunde da draußen auch etwas damit anzufangen wissen. Ne? Und deshalb sprechen wir zum Beispiel jetzt hier.
Kennen uns auch schon etwas länger, auch in meinen vorherigen Stationen, inklusive Handelsblatt schon. Und deswegen duzen wir uns auch nur zur Erklärung. Der Mittelstandsbarometer war bei euch vor kurzem veröffentlicht worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lass uns auf dem mal kurz zu sprechen kommen. Was war so eine deiner fundamentalen Erkenntnisse dort?
Grundsätzlich ist es immer wieder schön zu sehen, dass der Mittelstand für die Deutschen ein attraktiver Arbeitgeber ist. Ne? Das finde ich einfach spannend zu sehen und es ist auch wichtig im Kopf zu behalten, weil ich erlebe das ganz häufig, das wird dir vielleicht auch so gehen, wenn ich auf Events bin, dann erlebe ich da inhaltlich ein großes Selbstbewusstsein, weil man stolz ist auf das, was man tut und das auch zu Recht. Aber was so die Arbeitgebermarke angeht, habe ich häufig eine ganz falsche Bescheidenheit im Sinne von, ja, man kennt uns ja nur hier vor Ort, mit den großen Kampagnen können wir nicht mithalten und das ist total notwendig. Das zeigt uns da auch wieder dieses Ergebnis, dass die Menschen kleinere Arbeitgeber absolut interessant finden und sogar eine größere Menge prinzipiell für einen kleinen Arbeitgeber arbeiten möchte als für einen großen.
Was sollte denn ein Mittelständler dann auch sozusagen in seine Anzeigen nach vorne stellen? Also habt ihr Erkenntnisse, was Bewerberinnen und Bewerber auf welcher Ebene auch immer dort besonders suchen?
Zum einen haben Mittelständler natürlich ganz eigene Stärken. Ne? Sie sind lokal verwurzelt und ganz viele Menschen sind nicht so flexibel umzuziehen, sind auch lokal verwurzelt, sind stolz darauf, wo sie herkommen und sind glücklich da, wo sie sind. Und vor Ort sind Mittelständler häufig, sind vielleicht die Hidden Champions, aber sind bekannte Arbeitgeber. Und dementsprechend sind sie da einfach lokal eine große Marke. Das heißt, das ist einmal ein wichtiger Faktor, der Standort. Ein anderer wichtiger Faktor ist natürlich, sind die Vorteile, die man als kleines Unternehmen auch mitbringt. Eine andere Flexibilität, eine größere Verantwortung, die ich übernehmen kann und damit auch in verschiedene Bereiche reinschnuppern, was lernen kann. Eine familiäre Atmosphäre, man sagt das häufig so, aber das ist für ganz viele Menschen ein entscheidendes Argument. Dann haben wir natürlich aber noch generelle Faktoren, ne? So Hygienefaktoren wie zum Beispiel, dass man ein halbwegs wettbewerbsfähiges Gehalt, da gucken wir ja alle drauf, ne? Die Inflation war da, Flexibilität wird auch nicht mehr ganz weggehen, also sprich, wie kann ich es handhaben mit den Arbeitszeiten, mit dem Arbeitsort mehr oder weniger, je nach Rolle. Das sind Aspekte, an die sollte ich denken. Und am Ende ist es in aktuellen volatilen Zeiten auch immer gut, wenn ich einen sicheren Arbeitsplatz bieten kann. Ne? Wenn ich mit einer sicheren Geschäftsentwicklung punkte, und das gilt ja für viele Mittelständler, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, dann kann ich da natürlich drauf verweisen.
Du hast in der Aufzählung jetzt Gehalt genannt, aber natürlich als ein Teil von vielen. Wie würdest du ihn priorisieren? Und vielleicht die zweite und noch spannendere Frage, ihr seid ja international auch tätig. Das Gehalt wird in Stellenanzeigen in Deutschland relativ selten offengelegt. In anderen Ländern ist das anders. Wozu rät ihr?
Ja, das Gehalt ist ein ganz entscheidender Faktor. Und es ist, um ehrlich zu sein, für alle Arbeitskräfte da draußen der wichtigste Faktor überhaupt. Das heißt aber nicht, dass wenn ich nicht die Top-Gehälter zahlen kann, und das ist etwas, was ich von kleineren Unternehmen häufig höre, verschrecke ich keine Kandidaten, oder verschrecke ich Kandidaten, wenn ich jetzt sage, naja, es ist vielleicht ein Gehalt im Durchschnitt so. Ist ja fair. Nein, tue ich nicht. Die Menschen oder auf das Gesamtpaket kommt es an. Da ist das Gehalt natürlich ein ganz zentraler Faktor, aber die Menschen berechnen das ein. Jetzt habe ich aber natürlich ein Problem, wenn ich damit nicht transparent umgehe, weil dann verschenke ich am Ende ganz entscheidende Ressourcen. Ich habe ja momentan keine Zeit. Ich muss schauen, wie kriege ich die Leute, und gerade wenn ich sogar multiple Rollen im Unternehmen einnehme, ne? Häufig sind es die Geschäftsführer oder Geschäftsführerin selbst, die dann einstellen und suchen. Da kann ich keine Zeit damit verschwenden mit Prozessen, die sowieso keine Aussicht auf Erfolg haben, ne? Und das ist häufig der Fall, wenn es bei dem Gehalt überhaupt nicht klappt. Die gute Nachricht aber ist, ich werde in der Regel Menschen finden, wenn ich ein insgesamt attraktives Paket schnüren kann. Und da hilft es mir, wenn ich mit dem Gehalt von Anfang an transparent umgehe. Was die Menschen dann übrigens wiederum positiv wertschätzen und generell als positiven Faktor sehen, weil dann nehme ich das Unternehmen als offen und transparent und als auf Augenhöhe mit mir agierend wahr. Und das ist erstmal positiv.
Man kann ja auch eine Spanne nennen, ne? Das tun ja auch in vielen Ländern. Aber gerade wenn man im internationalen Kontext heirat, sprich im Ausland, dann kann das schon ein Nachteil sein, wenn einige Länder es so direkt offenlegen und Deutschland halt nicht, ne? Das muss man ja auch mal sagen.
Ja, absolut. Und da kommt ja auch die EU-Entgelttransparenzrichtlinie 2026. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wann übersetzt Deutschland das in deutsches Recht? Aber das wird verpflichtend werden. Das heißt, wenn ich mich da darauf vorbereite, jetzt kann ich mich damit noch in den Vordergrund schieben. Bald ist es verpflichtend. Kann jetzt jeder selber entscheiden, was er damit macht, ne?
Der Mann kennt sich nicht nur mit Daten aus, sondern auch mit Gesetzen. Das ist ja nützlich hier in diesem Podcast. Zumindest so ein bisschen, der Zug gerade.
Aber es ist auf jeden Fall. Die Angabe des Gehalts in der Stellenanzeige ist als ein Beispiel genannt, weil Unternehmen werden dazu verpflichtet, Bewerberinnen transparente Informationen eben zu dem erwartbaren Gehalt auf einer Position zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht hundertprozentig klar, wie, aber die Angabe in der Stellenanzeige wird sehr nahegelegt.
Wie beurteilst du denn generell die, naja, Bewegungsfähigkeit der Beschäftigung in Deutschland? Also viele sagen ja, die Fluktuation ist bei uns relativ gering im Vergleich zu USA, UK und anderen Ländern. Und die Unzufriedenheit im Job ist relativ hoch. Und jetzt ist die spannende Frage, trotzdem oder deswegen, ne?
Könnte auch wieder so ein bisschen die German Angst sein, ne? Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, momentan sind alle so ein bisschen in Abwartestellung. Was natürlich auch, also wer kann in die Glaskugel gucken, ne? Aber das kann dann natürlich auch heißen, wenn so eine Initialzündung kommt, dass dann plötzlich ganz viel auf einmal passiert, ne? Wenn hier wieder Dynamik reinkommt. Aber du hast dazu gefragt, wie bewerte ich diese, wie bewerte ich die geringe Fluktuation? Und da gab es auch wieder gerade Daten vom IAB zu, dass du relativ wenig Bewegung da aktuell hast. Das ist natürlich schlecht für den deutschen Arbeitsmarkt, weil auch Ökonomen sehen mittlerweile, dass wir auf der einen Seite ganz viele offene Stellen haben und auf der anderen Seite relativ wenig Bewegung. Und da wird ganz häufig so ein Mismatch identifiziert, ne? Dass Menschen auf der einen Seite, da haben wir auch Daten zu, rund 40% sagen, eigentlich bin ich nicht wirklich auf der richtigen Position, weil ich kann meine Fähigkeiten nicht richtig einsetzen. Und an anderer Stelle wird es dringend benötigt. Das heißt, das würde natürlich allen helfen, wenn wir diese Übergänge vereinfachen würden, wenn ich von einer Position, in der ich vielleicht nicht meine Fähigkeiten voll einbringen kann, schneller und einfacher in eine Position komme, wo ich das machen kann. Dann bin ich am Ende natürlich auch erfüllter. Aber da hängt natürlich ein ganzer Rattenschwanz dran.
Dann eine Frage zu dem Rattenschwanz dann noch, weil die Frage ist ja auch, wie definiere ich einen Job und wie identifiziert die andere Seite, also Bewerberinnen und Bewerber, Auf welcher Ebene auch immer, das können ja auch Mittelmanager sein oder vielleicht sogar Führungskräfte. Ach, so ein Branchenwechsel und die Aufgabe, die da in einer ganz anderen Branche vielleicht auf mich wartet, die kann spannend sein für mich. Aber das muss man ja erstmal wissen. Und ich meine, das ist ja euer Job sozusagen und da gibt es auch technologische Hilfe inzwischen, oder? Ihr macht da ja auch mehr als vielleicht noch vor 10 Jahren.
Genau da hilft die künstliche Intelligenz, das zu übersetzen und nahezulegen. Weil, also, ne, wir wissen alle, und das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesagt, dass der Job fürs Leben ausgedient hat. Wir werden viel häufiger in Zukunft die Branche, den Job, vielleicht sogar unsere ganze Karriere wechseln, immer wieder neue Sachen machen. Ne? Du hast es gerade bei dir selber angesprochen. Wir haben uns mal dort, wir haben uns beim Handelsblatt kennengelernt, bist beim Markt und Mittelstand, du moderierst, hast auch viele Sachen gemacht. Und das wird in ganz vielen Bereichen einfach für ganz viele Menschen das neue Normal. Und da hilft unsere Technologie natürlich, Menschen auch mal auf Ideen zu bringen, auf die man vielleicht sonst nicht gekommen wäre.
Würde das auch dazu führen, dass man Stellenbeschreibungen, auf der anderen Seite auch Bewerbungen, so ein bisschen standardisiert und auch oder klare Keywords setzt? Also wie kann man, nehmen wir jetzt mal, weil dieser Podcast richtet sich ja an die Führungskräfte eher, den Arbeitgeber im Vordergrund. Also wie kann der Stellenbeschreibungen auch vielleicht so definieren, dass die KI das dann auch richtig identifiziert und den richtigen Menschen zuordnet?
Wir haben ja Millionen an Daten über die Jahre und die werten unsere Experten und die wertet die KI natürlich aus. So können wir dann zum Beispiel aus Stellenanzeigen auch Informationen heraus extrahieren und dann zum Beispiel daraus rückschließen, was für Fähigkeiten zum Beispiel. Wir sind höchstwahrscheinlich mit den vorherigen Positionen verbunden. Und das können wir dann auch wiederum mit Fähigkeiten matchen, die ich in der Stelle ausgeschrieben habe. Und da sind wir jetzt aber auch bei dem Thema, was ich anraten würde. Wenn ich einen Riesentrend gerade sehe, wo, glaube ich, alle Unternehmen gerade nach der Goldformel suchen, dann ist es das Thema Skills und Fähigkeiten. Also sprich, wie kann ich messen, was habe ich eigentlich für Fähigkeiten im Unternehmen, was für Lücken habe ich und was suche ich? Und da sind wir dann auch bei der Stellenanzeige. Je klarer ich das natürlich in die Stellenanzeige reinschreibe, was für konkrete Fähigkeiten ich suche, desto einfacher ist es natürlich auch, das zu matchen am Ende.
Dein Chef Sebastian Detmers hat ein Buch geschrieben und dann das Wort Arbeiterlosigkeit geprägt vor ein paar Jahren. Wir haben uns, ich kenne ihn ja auch ein bisschen, waren mal Nachbarn in Düsseldorf und haben uns auf dem Wirtschaftsbuchpreis, wo er nominiert war, damit auch getroffen, lange darüber unterhalten. Naja, es ist zu der Phase damals total sinnvoll erschienen, dass der Markt sich dreht von zum Bewerbermarkt hin. Ist das noch so? Im Moment fühlt es sich ein bisschen anders an. Rezessionsjahre lassen grüßen. Beziehungsweise glaubst du, das haben wir bald wieder? Was sagen eure Daten?
Ja, wir haben eine Wirtschaftskrise und natürlich merkt man die auch im Arbeitsmarkt. Deswegen ist es korrekt, wenn wir sagen, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Aber wenn man das in den Kontext packt, dann sehen wir, dass die historisch gesehen eigentlich nicht hoch ist. Sie ist höher als in den letzten 2 Jahren, aber im historischen Kontext immer noch niedrig. Und gleichzeitig haben wir einen signifikanten Fachkräftemangel. Also ganz viele KMUs sind ja Handwerksbetriebe. Da haben wir gerade erst gesehen, dass jede zweite Stelle unbesetzt geblieben ist im letzten Jahr. 113.000 Stellen konnten nicht besetzt werden. Und diese Gleichzeitigkeit, die ist ganz wichtig, dass wir die uns vor Augen führen, wenn wir auf den jetzigen Arbeitsmarkt gucken. Weil wenn ich annehme oder wenn ich nur auf die, sage ich mal, das halb leere, das Glas ist halb leer Seite schaue, dann verpasse ich unter anderem, dass der Wettbewerb trotzdem noch ganz schön hart ist. Aber die Sorgen mache ich mir eigentlich bei eurer Klientel nicht, weil ich glaube, die merken das im Alltag, wenn sie versuchen, Leute zu finden oder wenn sie Azubi-Stellen besetzen wollen.
Und vor allem in den Produktionshallen. Also auf der einen Seite gibt es, ich glaube, bald 3 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss unter 25. Das ist heftig. Auf der anderen Seite sagen mir viele, versuchen wir in der Produktionshalle wen zu finden, der auch die Probezeit überstehen will oder von unserer Seite übersteht. Auch nicht immer so leicht. Was sind denn Berufszweige, wo ihr, das habt ihr ja auch die Daten, besonders hohe Nachfrage seht? Sind es immer noch diese berühmten IT-Fachkräfte, Vertriebler? Ist es immer noch das?
Ja, auf jeden Fall. Aber eben auch Handwerker, wie ich es gerade angesprochen habe, ne? Gesundheitsberufe sind absolute Mangelberufe, technische Berufe sind Berufe, die übrigens auch vom Bundesarbeitsministerium als Engpassberufe oder Fokusberufe eingestuft werden, die auch in den nächsten Jahren, wo sich der Mangel noch drastischer gestalten wird. Dann hast du sowas wie Lehrer, ne? Du hast auch einen Lehrermangel. Man kann sich übrigens da immer mal einen Spaß draus machen. Einfach mal eine Berufsgruppe bei Google eingeben und dann das Wort Mangel dahinter. Man wird in der Regel auf eine ganz spannende Studie eines Branchenverbands kommen und sehen, wie viele hunderttausend oder noch mehr Stellen unbesetzt sind und wie groß der Mangel in Zukunft ist. Das kann einem Sorgen machen. Man kann natürlich auch immer alles als eine Chance interpretieren. Sprich, wenn ich jetzt da rein investiere, dass ich die Leute kriege, dann kriegt meine Konkurrenz die in Zukunft vielleicht nicht mehr so einfach.
In den letzten Jahren wurde der Arbeitsmarkt natürlich stark beeinflusst von der öffentlichen Hand, die wahnsinnig viel eingestellt hat. Jetzt haben wir die digitale Verwaltung per Ministerium bald, wie jetzt gerade rauskam, im Koalitionsvertrag. Also in der Theorie würde ich doch jetzt mal sagen, wenn man diesen ganzen Rims digitalisiert, viele gehen in Rente, viele werden wahrscheinlich nicht nachbesetzt. Es müsste ja bald auch wieder mehr Arbeitskraft für die Unternehmen da sein, die zuletzt viel in die Verwaltung gegangen sind. Ist das zu theoretisch gedacht?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die öffentliche Hand auch noch ganz schön viele Aufgaben hat in Zukunft und ja auch schafft, wenn wir, du hast jetzt das Paket angesprochen, ne? Diese ganzen Milliarden, die Billionen, die will ja auch erstmal verteilt werden und auch das braucht wieder Personal. Darüber hinaus hast du da natürlich auch eine relativ unflexible Vertragsgestaltung. Also ich glaube nicht, dass die Leute dem Arbeitsmarkt da schnell zur Verfügung stehen. Aber es wäre natürlich wünschenswert, dass die Arbeitsstellen, die aufgebaut werden, sich stärker in den privaten Sektor verlagern als in die öffentliche Hand auf jeden Fall.
Worauf würdest du Arbeitgeber jetzt vorbereiten? Jetzt haben wir ja eine gute Situation, schön warmer Frühling und alle haben gute Laune, viele Milliarden zum Ausgeben. Ich habe gelernt, in der Tiefbaubranche sind die Kappas jetzt schon ausgelastet und jetzt kommen die Milliarden da erst rein. Ist vielleicht was. Ein paar andere Mangelbranchen hast du schon genannt. Wird es wieder richtig zur Sache gehen im Kampf um Arbeitskräfte in den nächsten Quartalen, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, das ist die richtige Frage. Also, wann genau das losgeht, wer das festsetzen kann, sollte vielleicht auch Lotto spielen. Aber, also, wir wissen, dass der Kampf um Arbeitskräfte richtig wieder losgehen wird. Ja, definitiv, ne? Das ist der demografische Wandel, das ist die Transformation der Wirtschaft, für die wir Fachkräfte brauchen. Auch in der Bauwirtschaft, in technischen Bereichen hatten wir gerade alles angesprochen. Das Bundesarbeitsministerium hat eine schöne Mittelfristprognose, die sie erst vor kurzem oder Ende letzten Jahres veröffentlicht haben. Und da wussten die natürlich noch nicht von diesem Milliardenpaket. Und da haben die schon gesagt, dass sie bis 2028 mit einer Verschiebung des Machtverhältnisses hin zu den Arbeitskräften rechnen. Steht da schwarz auf weiß drin. Das lassen wir jetzt einfach mal gesetzt sein. Und jetzt gucken wir uns eben an, was da potenziell kommt. Würde ich mich schon besser jetzt die Zeit nutzen, mich darauf vorzubereiten, dass ich auf den Wettbewerb gut aufgestellt bin oder wenn ich kann, jetzt schon die Leute einzustellen als später. Ich glaube, Unternehmen in der Bauwirtschaft machen das jetzt sowieso schon, ne? Das ist ja eigentlich genau die gebeutelte Branche der letzten Jahre schlechthin gewesen. Deswegen freut mich das auch besonders. Aber wenn wir jetzt auch wieder auf die angesprochenen Mangelberufe gucken, da sind Berufe, die in der Baubranche gebraucht werden, auch schon aufgeführt gewesen. Und wenn wir jetzt sehen, dass da noch mal richtig Zug reinkommt, das wird ein sehr harter Wettbewerb.
Tobias Zimmermann von The StepStone Group, Arbeitsmarktexperte. Ich danke dir für all die Ausführungen und bin gespannt, wie es weitergeht.
Da kann man auch gespannt sein. Danke dir, Thorsten, hat Spaß gemacht.
Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.